NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Und hier geht es gleich ziemlich viel um Parteien, nämlich um den Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer, für den es jetzt ein konkretes Datum gibt. Um die CDU-Regionalkonferenzen mit den Kandidaten für den Parteivorsitz und wie es nach dieser ersten Konferenz aussieht. Dazu auch unser Kommentar. Und dann geht es um den Parteitag der AfD, der im Schatten der Spendenaffäre steht. Außerdem hat die Bundeskanzlerin Chemnitz besucht und in Hessen liegt jetzt endlich ein amtliches Ergebnis der Landtagswahl vor. Und in Großbritannien hat Theresa May die ersten Posten der zurückgetretenen Minister neu besetzt. Dass Horst Seehofer als Parteichef der CSU zurücktreten wird nach 10 Jahren, in denen er die Partei geführt hat, das ist seit Sonntag offiziell. Das Datum hatte Seehofer noch offen gelassen, das hat er dann heute nachgeliefert. Der 19. Januar wird es sein und an dem Tag soll ein Sonderparteitag seinen Nachfolger wählen. Die eine Frage ist also, wer wird für den CSU-Vorsitz kandidieren? Und die andere Frage ist, wie lange bleibt Seehofer noch Bundesinnenminister? Aus München, Christoph Dicke.
Nur ganze 5 Sätze enthält die Pressemitteilung Horst Seehofers. Darin ruft er 2019 als Jahr der Erneuerung der CSU aus. Eine Erneuerung ohne ihn. Der 69-Jährige will für den 19. Januar einen Sonderparteitag einberufen, der seine Nachfolge regeln soll. Ein Wort des Bedauerns über diesen Schritt ist zunächst nirgendwo zu hören. Scheint doch die Entscheidung Seehofers schon am vergangenen Sonntag gefallen zu sein, nach einer Sitzung mit den CSU-Bezirks. Chefs. Auf der hatte sich, so berichten Teilnehmer, viel Kritik am Parteivorsitzenden entladen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zollt ihm heute via Twitter Respekt für seine Entscheidung und bedankt sich für Seehofers Leistungen für Partei und Freistaat. CSU-Generalsekretär Markus Blume.
Ich sage aber auch Dank an Horst Seehofer, weil er das auch in diesem Moment deutlich macht, was ihn immer geleitet hat in den letzten 10 Jahren, nämlich die Grundüberzeugung, dass seine Volkspartei nur dann erfolgreich bleibt, wenn sie sich immer erneuert.
Das alles komme zu spät, höhnt die Landtagsopposition. Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen.
Horst Seehofer steht wie kein anderer in der deutschen Politik für Chaos auf Bundesebene, für Chaos in der Großen Koalition. Da hat er die letzten Jahre keinen einen Gefallen getan. Er hat in den letzten Wochen und Monaten immer eher so eine Art Rachefeldzug an Markus Söder und an der Bundeskanzlerin abgegeben, statt sich um die Themen zu kümmern, um die sich ein Innenminister in diesem Land kümmern müsste. Deshalb ist es höchste Zeit, klar Schiff zu machen und wirklich eigentlich zum 19.01. von beiden Ämtern zurückzutreten, wäre sicher die bessere Entscheidung.
Doch das zweite Amt, auf das der grüne Oppositionsführer anspielt, steht für Horst Seehofer nicht zur Disposition, das des Bundesinnenministers. Bereits am Montag hatte Seehofer dies klargestellt, sehr zum Unwillen des GroKo-Partners in Berlin, der SPD, die im CSU-Chef den großen Störenfried der Bundesregierung sieht. Der neue bayerische Fraktionschef der Sozialdemokraten Horst Arnold hatte sich daher für heute mehr gewünscht als nur Seehofers Verzicht auf die CSU-Spitze.
Herr Seehofer hat im Laufe der letzten Jahre tatsächlich diese Disziplin maximal gefährdet, dadurch, dass er mit persönlichen Petitessen aus seiner Sicht große Schäden angerichtet hat. Die Sacharbeit ist in dem Bereich auf der Strecke geblieben. Das ist uns allen zur Last gelegt worden. Und deswegen sind wir in dem Zusammenhang zufrieden, wenn die Personalie Bundesminister Seehofer auch erledigt werden würde.
Aus Berlin sind ähnliche Stimmen zu hören. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, twittert vom Sicherheitsrisiko Seehofer als, so wörtlich, überforderter Innenminister. Unterdessen geht in Bayern die Diskussion um den CSU-Vorsitz weiter. Zunächst haben die Söder-Unterstützer die Oberhand. Sie wollen den Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten wieder in einer Hand vereint sehen. Der oberpfälzische CSU-Bezirkschef und bayerische Finanzminister Albert Füracker.
Es ist in der Partei eine große Strömung da, die der Auffassung ist, dass es in eine Hand gehört. Und deswegen glaube ich, wird Markus Söder jetzt noch nachdenken und sich dann sicherlich auch bald äußern.
Dem widerspricht am Nachmittag die oberbayerische CSU-Bezirkschefin und neue Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Sie sieht es noch nicht als ausgemacht, dass nun auch der Parteivorsitz auf Ministerpräsident Söder hinausläuft.
Aus München war das Christoph Dicke. 3 Monate ist es her, dass in Chemnitz ein Mann gewaltsam zu Tode kam, mutmaßlich durch Flüchtlinge. Chemnitz erlebte daraufhin rassistische Ausschreitungen und die Republik einen Streit darüber, ob es Hetzjagden gegen Ausländer gegeben habe, beziehungsweise gegen Menschen, die Rechtsradikale als Ausländer definierten. Ein Streit, in den dann auch Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eingegriffen hat. Heute nun ist die Bundeskanzlerin zu Gesprächen mit Bürgern nach Chemnitz gereist. Arndt Groß war dabei.
Die ausgewählten Frager stehen hinter einem Pult vor einer blauen Wand, gehalten in den Farben der Lokalzeitung Freie Presse. Angela Merkel lobt zunächst erst einmal Chemnitz. Doch so richtig verfängt das nicht. Es geht um den Tod eines Deutschen am 26. August 2018, begangen mutmaßlich von 3 Migranten, vermutlich Totschlag. Merkel steht in der Mitte, Klaus-Peter Olivo steht vom Publikum aus gesehen ganz rechts.
Was denken Sie selber, wenn Sie nach schrecklichen Ereignissen wie dem Mord in Chemnitz oder die Gruppenvergewaltigung in Freiburg, wenn Sie dann lesen, was Ermittler bekannt geben, dass ein tatverdächtiger Chemnitzer oder in Chemnitz lebender Asylverfahren beantragt hat mit 2 Totalfälschungen. Wenn man aber in Freiburg liest, dass 5 von 8 Verdächtigen, mutmaßlich Verdächtigen, bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sind und der Hauptverdächtige als Intensivtäter bekannt durch 3 Körperverletzungen, 2 Sexualstraftaten. Was denken Sie darüber, wenn Sie das in den Medien lesen?
Die Bundeskanzlerin sagt, dass schreckliche Dinge passiert seien, spricht ebenfalls von Mord und dass man handeln müsse.
Ich denke allerdings auch, dass die Aufregung und die Erregung, die ich verstehen kann darüber, nicht rechtfertigt, wiederum andererseits Straftaten zu begehen. Und natürlich sind wir durch die vielen Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, auch in einer bestimmten Weise herausgefordert gewesen.
Die Fehler aber hätten nicht darin bestanden, den Flüchtlingen 2015 geholfen zu haben, sagt Merkel, sondern die Hilfen für die Flüchtlinge zum Beispiel im Libanon oder der Türkei hätten eher einsetzen müssen. In der Fragerunde auch eine Frau, Charlotte Klafki. Sie steht ganz links, fragt sich, warum sich so viele Sachsen als Menschen zweiter Klasse fühlten.
Und mich würde einfach interessieren, welche Ursachen Sie dafür sehen und auch welche Lösungsansätze, dass man das ändern könnte.
Daneben steht der IT-Dienstleister Dirk Richter. Er will nicht in gebückter Haltung daherkommen.
Die Frage ist bloß, wie schaffen wir das, dass wir wieder so ein, es ist ganz schlimm, wenn man so schon Sorge hat, Begriffe zu wenden, stolz zu sein auf Deutschland.
Die brauchen Sie aber keine,
ja, das
keine
ist schon,
Sorge
aber
zu haben.
Momentan ist ja das Gefühl so da.
Man muss, wenn es schön ist, stolz sein auf das, was man gemacht hat. Man muss auch das benennen, was nicht gelungen ist. Man kann seine Heimat lieben, man kann ein leidenschaftlicher Sachse sein. Und man kann sich als Sachse auch noch mal vom Rest der Welt ein bisschen unterscheiden. Sie haben mir viel für die Wende und für die friedliche Revolution getan in diesem Land.
Merkel gesteht ein, dass Politik erklärende Bürgergespräche in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Es geht an diesem Spätnachmittag in Chemnitz darum, Politik zu erklären, immer wieder. Auch bei den Fragen aus dem Publikum. Warum wird die Familienministerin Verteidigungsministerin? Warum sitzen da keine Experten auf den Ministerposten? Die Bundeskanzlerin wird dann noch gefragt, was sie den Demonstranten der radikal rechten Vereinigung Pro Chemnitz, deren Chef vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sagen würde.
Alle, die reden möchten, und das sind mehr als man denkt, sollen die Gelegenheit bekommen, reden zu können. Aber wer nur noch nicht reden will, zu dem kann ich dann auch nicht gehen, um zu reden.
Ansonsten, wenn man nicht herumschreie, dürfe man auch sagen, dass man mit ihrer Politik nicht einverstanden ist.
Aus Chemnitz berichtete Arndt Groß. Bevor die CSU ihren neuen Parteichef kürt, ist die große Schwester erstmal dran. Anfang Dezember wird ein CDU-Parteitag in Hamburg den oder die Nachfolgerin von Angela Merkel wählen. Die Kandidaten stehen auf mehreren Regionalkonferenzen Rede und Antwort. Speed-Dating mit der Basis hat das ein Beobachter genannt. So haben sich gestern Abend Gesundheitsminister Jens Spahn, Politikrückkehrer Friedrich Merz und Fraktionschefin Annegret Kramp-Karrenbauer präsentiert. Philipp Reichert berichtet.
Gestern Abend in Lübeck bekam sie den längsten Applaus des Publikums. Nach Ansicht mehrerer Politikwissenschaftler hat sie bei der ersten Regionalkonferenz das Rennen gemacht. Annegret Kramp-Karrenbauer. Schon der aktuelle Deutschland-Trend, der kurz vor der Konferenz erschien, sieht sie vorne. Am Tag danach wagt Kramp-Karrenbauer selbst im SWR aber noch keine Prognose.
Ich habe schon so viele Wahlkämpfe in meinem Leben geführt, wo ich mal in Umfragen vorne lag, mal hinten lag. Am Ende ist eben der Wahltag entscheidend und deswegen lasse ich mich davon nicht beeinflussen, weder im Positiven noch im Negativen.
Ihr Eindruck vom Abend, die 810 CDU-Mitglieder in Lübeck seien interessiert und neugierig gewesen. Gegenüber ihren beiden Mitbewerbern äußert sich Kramp-Karrenbauer zurückhaltend.
Jeder von uns, und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, weiß, dass wir eine Verantwortung haben. Und egal wie diese Wahl ausgeht, dann muss die CDU auch in einer Geschlossenheit weiterarbeiten können. Und deswegen ist ganz klar, dass es hier nicht in erster Linie darum geht, Wahlkampf gegen irgendjemanden zu machen. Ich will sozusagen für mich werben.
Das Wohl der CDU im Fokus. Da waren sich am Abend alle Kandidaten einig. Und auch sonst lagen sie inhaltlich dicht beieinander. Im ZDF-Heute-Journal kündigte Friedrich Merz nach der Regionalkonferenz an, für den Erfolg der CDU auch mit Angela Merkel zusammenzuarbeiten, seiner einstigen Konkurrentin.
Es ist mein Ziel, zusammen mit Angela Merkel dafür zu sorgen, dass wir wieder Wahlen gewinnen. Und dann habe ich in erster Linie das Jahr 2019 im Blick. Wir haben eine Reihe von Landtagswahlen in Bremen, in den ostdeutschen Bundesländern. Wir haben eine Reihe von Kommunalwahlen, wir haben die Europawahl. Das ist das Ziel, das wir jetzt gemeinsam ansteuern. Und alles Weitere wird sich zeigen. Noch einmal, der Parteivorsitzende, die Parteivorsitzende hat zunächst die Aufgabe, die Partei wieder nach vorne zu bringen.
Sein Ziel also, erst einmal Parteichef werden. An das Kanzleramt denke er noch nicht. Jens Spahn äußerte sich ähnlich. Der gab sich heute gelassen, nahm schon am Morgen in Berlin mehrere Termine wahr. Zu dem gestrigen Abend äußerte sich Spahn nicht. Da war er derjenige gewesen, der mit kleinen Seitenhieben versuchte, sich von den anderen beiden abzusetzen. Auch, weil der erst 38-Jährige der CDU einen Generationenwechsel biete.
Die Lage braucht weder ein Weiter-so noch Nostalgie. Die Lage braucht keine Kontinuität und kein Zurück in die Vergangenheit. Was wir brauchen, das ist meine feste Überzeugung, ist ein echter Neustart, Mut zum Aufbruch, Mut zur Erneuerung. Darum geht es in diesen Tagen.
Am kommenden Dienstag findet in Rheinland-Pfalz die zweite von 8 Regionalkonferenzen statt. Dann treffen die drei Kandidaten auf bis zu 2000 CDU-Mitglieder aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember wird sich zeigen, wer von ihnen am meisten überzeugt hat. Denn dann wählen etwa 1000 Delegierte Merkels Nachfolger oder Merkels Nachfolgerin.
Aus Berlin berichtete Philipp Reichert. Es ist schon ungewöhnlich genug für die CDU, dass für den Parteivorsitz überhaupt mehrere starke Kandidaten zur Wahl stehen und dass die dann auch noch einen Wahlkampf gegeneinander führen. Noch ungewöhnlicher ist das Forum, die Regionalkonferenzen, bei denen sich alle drei der Basis vorstellen. Matthias Reiche kommentiert.
Man muss nicht zu den Sympathisanten der Christdemokraten gehören, um beeindruckt zu sein. Da laufen keine Showveranstaltungen ab, sondern wir erleben einen nie dagewesenen politischen Wettbewerb um die künftige Richtung der CDU. Alle drei Kandidaten versprechen dabei, die Partei in die Entscheidungen wieder stärker einzubinden und Debatten offener führen zu wollen. Eine fulminante Verwandlungsnummer hat da begonnen. Die etwas fett gewordene CDU wird zur Bewegungspartei. Und das kommt offensichtlich bei der Basis an. Viele Ortsvereine planen, die kommenden Regionalkonferenzen als eine Art Public Viewing zu organisieren. Und wegen des hohen Zuspruchs musste die nächste Veranstaltung kommenden Dienstag von Mainz nach Idar-Oberstein in eine größere Halle verlegt werden. Mit der Wahl des oder der neuen CDU-Vorsitzenden hat in jedem Fall auch die innerparteiliche Demokratie gewonnen. Ansonsten ist das Rennen offen und sind die verbleibenden drei Wochen noch genug Zeit, um entscheidende Fehler zu machen. Jeder Satz in einem Interview kann da wichtig sein, was wohl vor allem den Beratern von Friedrich Merz einige Sorgen bereiten könnte. In einer Umfrage des ARD-Deutschland-Trends unter CDU-Anhängern sprachen sich 31% für den Politikrückkehrer aus, deutlich mehr als für Gesundheitsminister Jens Spahn mit 12%. Aber 46% würden für die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer stimmen. Gut möglich, dass die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin auch für die Parteitagsdelegierten am ehesten die richtige Balance von Kontinuität und Wandel verspricht. Es deutet einiges darauf hin, dass die CDU mehrheitlich weder mit der Ära Angela Merkel völlig brechen, noch zurück in eine andere Zeit will. Aber auch der wirtschaftsliberale Friedrich Merz ist mit seinen Ideen ein interessanter Kandidat, ebenso wie der erst 38-jährige Jens Spahn mit seinem klar konservativen, sicherheitsorientierten Konzept. Und so erleben wir einen offenen, politischen Wettbewerb, der mittelfristig auch die politische Landschaft weiter verändern könnte. Auch wenn die CDU im aktuellen Deutschlandtrend noch weiter bei 26% dümpelt, könnte sich das mit dem innerparteilichen Erneuerungsprozess bald ändern. Die Grünen haben es vorgemacht und beispielsweise ihr Spitzenpersonal bereits zweimal in einer Urwahl von der Basis bestimmen lassen. Derzeit liegen sie bei 23%, weit vor der SPD. Die einstige Mehr Demokratie-Wagen-Partei kann nicht über ihren Schatten springen. Ein kleiner Kreis kungelt die Parteilinie im Hinterzimmer aus und beißt jede Konkurrenz weg. So wurde auch Andrea Nahles im April Parteichefin. Jetzt liegen ihre Zustimmungswerte im aktuellen Deutschlandtrend beinahe so tief wie die von Horst Seehofer. Mit dessen Arbeit sind nur noch 20% der Befragten zufrieden. Das ist der niedrigste Wert, der für Seehofer im Deutschlandtrend je gemessen wurde. Selbst 3 von 4 Unionsanhängern meinen, er solle als Innenminister abdanken. Aber vielleicht kommt ja doch noch die Wende für ihn, nachdem er nun versprach, am 19. Januar als CSU-Vorsitzender zurückzutreten. Bei Angela Merkel hat es offensichtlich funktioniert. Nach ihrer Ankündigung, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen, legten ihre Zustimmungswerte deutlich zu und will auch eine Mehrheit der Deutschen sie als Bundeskanzlerin bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 behalten.
Die Regionalkonferenzen und die Erneuerung der CDU, kommentierte Matthias Reiche im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Von den geplanten Parteitagen zu einem, der derzeit stattfindet, dem Parteitag der AfD in Magdeburg. Eigentlich wollten die Delegierten über die Europawahl im kommenden Jahr sprechen, aber die Parteispendenaffäre ist jetzt deutlich wichtiger geworden. Neben dem Kreisverband Bodensee von Alice Weidel soll auch der AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen eine große Summe aus dem Ausland erhalten haben. Allerdings sei dieses Geld innerhalb weniger Tage zurücküberwiesen worden, anders als mutmaßlich am Bodensee. Der Parteitag hat sich derweil hinter Alice Weidel gestellt. Aus Magdeburg, Isabel Reifenrath.
Sie tuscheln die AfD-Mitglieder, auch wenn sie es ungerne zugeben. Es ist ein Thema, die Spendenaffäre der AfD-Vizefraktionsvorsitzenden Alice Weidel.
Großes Blabla um nichts.
Ich finde es halt nur irgendwo komisch, dass halt da jetzt mit diesen Spenden so ein großes Rad gedreht wird, obwohl vor allem halt bei Parteien, die halt wie die CDU oder so sich Millionen und Abermillionen halt irgendwie von der Industrie zahlen lassen, die vielleicht die Formalitäten erfüllen, allerdings wo die Einflussnahme auf die Politik größer ist, es steht für mich außer Frage.
In der Partei, wir reden nicht übereinander, sondern wir reden miteinander.
Der Bundesvorstand stellt sich hinter Alice Weidel, nachdem sie sich ihm am Morgen erklärt hat. In einer Pressemitteilung heißt es, der Bundesvorstand sehe keinerlei Verschulden bei Alice Weidel. Alle eingegangenen Spenden seien schließlich zurückgezahlt worden. Und auch Alice Weidel weist jede Schuld von sich.
Das ist eine Attacke, um mich politisch und persönlich zu diskreditieren. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, diesen Sachverhalt aufzuklären intern zusammen mit der Bundesgeschäftsstelle, habe einen Fachanwalt eingeschaltet, der eben auch die Behördenkommunikation auch mit übernimmt.
Der AfD-Bundesvorstand hat noch 3 Wochen Zeit, um Stellung zu nehmen. Stand ist, dass 2 Spenden, eine aus der Schweiz und eine aus den Niederlanden, an den AfD-Kreisverband Bodensee gingen, die zwar zurücküberwiesen, allerdings dem Bundestag nicht gemeldet wurden. Im Parteiengesetz steht, illegale Spenden sind unverzüglich zu melden. Guido Reil vom AfD-Bundesvorstand hält zu Weidel.
Das ist rechtlich zu beurteilen, was unverzüglich heißt, wie da die Rahmenbedingungen sind. Und deswegen ist das alles ein rechtliches Thema.
Weidel selbst wirkt unsicher. Mit großen Gesten scheint sie die Affäre überspielen zu wollen. Erst macht sie Selfies mit Beatrice von Storch, dann telefoniert sie auf der Tribüne mit einem amüsanten Lächeln auf den Lippen. Die AfD hat ein strammes Programm vor sich. Jeder Kandidat für die Bundesliste zur Europawahl hat seine eigene Redezeit. Manche sprechen hier von über 400 Kandidaten für die Listenplätze. Die Begrüßungsrede hielt AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland.
Wir wollen die EU nicht verlassen. Wir wollen sie auch nicht abschaffen. Wir wollen sie reformieren, so wie sie ursprünglich gedacht war, als gemeinsamer Markt.
AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl im Mai nächstes Jahr soll Jörg Meuthen werden. Die AfD-Mitglieder waren im Vorfeld der Wahlversammlung befragt worden, welche Themen ins Europawahlprogramm fließen sollen. Auf den Plakaten auf dem Messegelände steht, wir entscheiden selbst, wen wir reinlassen. Eine Anspielung auf den UN-Migrationspakt. Dazu zu sehen, eine blühende deutsche Landschaft.
Die Hessen haben vor knapp 3 Wochen einen neuen Landtag gewählt und die meisten Stimmen hat die CDU bekommen. Die regiert bisher in einer Koalition mit den Grünen. Neue Koalitionsgespräche hat sie aber nicht angefangen, denn wegen einiger Wahlpannen fehlte noch das amtliche Endergebnis und von dem hing ab, wer die Nummer 2 im Landtag wird. Jetzt ist das Ergebnis da. Aus Wiesbaden, Dunja Sadaki.
Trotz Wahlpannen und Korrekturen, bei der Mandatsverteilung im Hessischen Landtag gibt es keine Veränderungen. 137 Abgeordnete werden in das neu gewählte Parlament einziehen. Die Grünen bleiben wie im vorläufigen Ergebnis zweitstärkste Kraft vor der SPD mit 66 Stimmen Vorsprung. Die CDU erhält 40 Mandate, Grüne und SPD haben jeweils 29. Die AfD wird mit 19 Sitzen vertreten sein, die FDP mit 11 und die Linke mit 9. Bei der Auszählung und Übertragung der Stimmen war es zu Fehlern gekommen. Am auffälligsten waren die Pannen in Frankfurt am Main. Dort wurden rund 900 Landesstimmen falsch zugeordnet. Landeswahlleiter Wilhelm Kanter kündigte eine Aufarbeitung an.
Wir werden aber auch schauen, ob die Abläufe in den Wahlämtern und in der Kommunikation zwischen Wahlvorstand und Wahlamt und Wahlamt und Kreiswahlleitung optimal sind. Außerdem hat das Computersystem des Landes in einer bestimmten Zeit des Abends nicht gut gespeichert. Es hat nicht funktioniert, sondern es hat langsam funktioniert. Und da werden wir selbstverständlich dafür sorgen, dass das nicht mehr vorkommt.
Doch was heißt das amtliche Endergebnis für die Regierungsbildung? In den letzten Wochen hatten CDU und Grüne jeweils zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Gestern erst saßen zum ersten Mal SPD, Grüne und FDP gemeinsam zu Ampelsondierungen hinter verschlossenen Türen. Bereits vorab hatte die FDP aber gepoltert, einen grünen Ministerpräsidenten, den könnten die Liberalen nicht an eine Regierungsspitze wählen. Für eine SPD-geführte Koalition sei die FDP aber offen. Die ist mit dem amtlichen Endergebnis nun aber vom Tisch. Der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte, er habe keine Möglichkeiten mehr, eine Reformregierung zu bilden.
Und deswegen muss man es einfach klar sagen, wir haben diese Landtagswahl verloren. Wir nehmen die Rolle des Oppositionsführers im Hessischen Landtag an und werden auch morgen im Landesvorstand darüber zu reden haben, wie wir uns insgesamt aufstellen.
An den Grünen sei eine Ampelkoalition nicht gescheitert, so Grünen-Chef Kai Klose. Er griff die FDP an.
Ja zu Koalitionsverhandlungen mit Grünen, aber nein zu einem grünen Ministerpräsidenten, sagt, der zeigt, wie inhaltsleer und fadenscheinig seine Argumentation ist. Einmal mehr vergibt die FDP eine Chance und läuft vor der Verantwortung davon.
Rein rechnerisch ist zwar auch eine Koalition aus CDU und SPD noch möglich, sie gilt bei Parteien und Wählern aber als unbeliebt. Daher wird erwartet, dass die schwarz-grüne Landesregierung wieder zusammenfinden wird. Obwohl Schwarz-Grün als eingespielt und harmonisch gilt, könnten sowohl Koalitionsverhandlungen als auch Regierungszeit knifflig werden. Die Grünen sind fast doppelt so stark wie zuvor und wollen mehr grüne Inhalte und Ministerposten fordern. Gleichzeitig will die CDU, die stark an Stimmen eingebüßt hat, ihr konservatives Profil stärken. Zumal eine schwarz-grüne Neuauflage nur eine hauchdünne Mehrheit hätte, von nur einer Stimme.
Ach, wie groß war vorgestern Abend die Erleichterung bei der EU in Brüssel, als das Kabinett von Premierministerin Theresa May den Entwurf für ein Brexit-Abkommen abgesegnet hat. Am nächsten Tag dann die Ernüchterung. Gestern sind so viele Minister aus Protest zurückgetreten, dass man sich fragen konnte, wer eigentlich noch im Kabinett übrig geblieben ist. Heute hat Theresa May Posten neu besetzt. Aus London, Thomas Spickhofen.
Theresa May hat die beiden gestern durch Rücktritt frei gewordenen Ministerposten wieder besetzt. Neuer Brexit-Minister wird Stephen Barclay. Der 46-Jährige war bislang Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Im Referendum 2016 hatte Barclay für den Austritt Großbritanniens aus der EU geworben. Er gehörte bislang aber nicht zu den führenden Brexiteers. Barclay folgt auf Dominic Raab, der gestern im Streit um das Austrittsabkommen mit der EU zurückgetreten war. Auch eine neue Arbeitsministerin hat May benannt. Das Amt soll künftig von Amber Rudd geleitet werden. Amber Rudd war im April als Innenministerin zurückgetreten, weil sie im Parlament falsche Angaben zum Umgang der Behörden mit Einwanderern gemacht hatte. Ein Parlamentsausschuss stellte später fest, dass Rudd von führenden Mitarbeitern des Amtes in die Irre geleitet wurde. Unklar ist weiterhin, ob es in absehbarer Zeit ein Misstrauensvotum gegen die Premierministerin geben wird. Die dafür erforderliche Zahl von 48 Briefen konservativer Abgeordneter, die dies fordern, scheint bislang nicht erreicht worden zu sein.
Vor ein paar Jahren noch hat Volkswagen die Abgaswerte seiner Autos manipuliert, um sie als umweltfreundlicher verkaufen zu können, als sie tatsächlich waren. Jetzt will der Konzern auf Elektroantrieb setzen. VW will Milliarden E-Autos, autonomes Fahren und Digitalisierung investieren. Und das wird Folgen haben für alle Produktionsorte und für die Beschäftigten. Aus Hannover, Hilke Jansen.
Lange klang er abstrakt, der Umbau zur Elektromobilität. Aber jetzt wird er bei Volkswagen richtig konkret. 44 Milliarden Euro steckt der Autokonzern in den kommenden 5 Jahren in elektrisches, digitales und autonomes Fahren. Nach Zwickau in Sachsen werden als nächstes die VW-Werke in Emden und Hannover zu Fabriken für E-Autos umgerüstet. So wollen es der Aufsichtsrat und VW-Konzernchef Herbert Diess.
Für Volkswagen, die Werke und unsere Belegschaft sind diese Entscheidungen des Aufsichtsrats am Standort Deutschland ein großer Erfolg. Zwickau, Emden und Hannover werden zum größten E-Produktionsverbund Europas.
In Zwickau laufen ab Ende 2019 die ersten Elektroautos vom Band, in Emden und Hannover ab 2022. Das sichert grundsätzlich Arbeitsplätze, sagt VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Volkswagen mit der Umstellung auf E-Mobilität Arbeitsplätze abbauen wird. Ein E-Motor, schon oft gesagt, manchmal nicht verstanden, hat 200 Teile, ein herkömmlicher Motor hat 1200 Teile. Und dieses Beispiel zieht sich durch die gesamte Produktion.
Bedeutet konkret, die Arbeit wird weniger. Volkswagen wird in den kommenden Jahren mehrere tausend Arbeitsplätze abbauen. Alle über Altersteilzeit. Kündigungen soll es nicht geben. Für Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil ist das Umsteuern auf Elektroautos der größte Wandel in der VW-Geschichte. Er wittert einen Vorsprung für sein Bundesland.
Insgesamt gesehen übernimmt Niedersachsen damit in Deutschland sicherlich eine Vorreiterrolle beim Umbau der Automobilindustrie insgesamt. Als Landesregierung begrüßen wir ausdrücklich, dass Volkswagen den notwendigen Wandel in der gesamten Industrie nicht abwartet, sondern aktiv gestaltet.
Das Gestalten geht aber nicht ganz allein. In Wolfsburg ist man nicht glücklich mit Dieselfahrverboten, Strompreisen und scharfen CO2-Grenzen, die in der EU diskutiert werden. Die Politik müsse mehr unterstützen, fordert Betriebsratschef Bernd Osterloh.
Ich erwarte von den Verantwortlichen in Berlin und Brüssel, dass wir bei Fragen der Ladeinfrastruktur, der Zellfertigung und weiteren Fragen der Gesetzgebung für E-Mobilität endlich vorankommen.
Etwas konkreter als bisher denkt Volkswagen darüber nach, langfristig selbst Batteriezellen für Elektroautos zu produzieren. Das galt lange als viel zu teuer, vor allem in Deutschland. Vom Betriebsrat hieß es heute dazu, das würde neue Industriearbeitsplätze in Deutschland schaffen.
Sie ist die älteste Soap im deutschen Fernsehen, die Lindenstraße. 1985 wurde die erste Folge im öffentlich-rechtlichen ersten Fernsehprogramm ausgestrahlt. Zu der Zeit gingen die Privatsender in Deutschland gerade an den Start. Seitdem ist die Lindenstraße für viele Zuschauer Kult geworden und läuft seit 34 Jahren immer sonntags. Doch nun naht der Sendeschluss endgültig. Aus Köln, Andrea Burz.
Das bekannte Mundharmonika-Thema der Lindenstraße, persönlich eingespielt vom Serienvater Hans W. Geißendörfer. Im März 2020 wird es zum letzten Mal eine neue Folge eröffnen, die aus dem Alltag der Menschen einer Münchner Straße erzählt. Von den Schildknechts, den Dactylens und natürlich den Beimers.
Willst du auch Spiegeleier?
Mit was?
Mit Spiegeleiern.
In ihrem 35. Jahr wird die dienstälteste Vorabendserie im deutschen Fernsehen beendet. Der Vertrag mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion nicht verlängert. So hat es die Fernsehprogrammkonferenz der ARD mehrheitlich entschieden. Das schwindende Zuschauerinteresse und unvermeidbare Sparzwänge seien die Gründe, erklärt WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönborn den Beschluss, den er bedauert.
Es ist eine Serie, die immer noch gut 2 Millionen Zuschauer jede Woche bindet. Sie hat einen ganz harten Kern von Fans. Aber die Kolleginnen und Kollegen in der ARD, die diese Serie ja mit bezahlen müssen, haben das eben auch ins Verhältnis gesetzt zu früheren Zuschauerzahlen, zu dem Geld, das Fiktion kostet. Und so ist dann diese Entscheidung mehrheitlich getroffen worden.
Die Quoten sanken, obwohl sich die Lindenstraße mit den Jahrzehnten kontinuierlich verändert und entwickelt hat. Der Schnitt wurde schneller, die Themen jünger. Ein breites Social-Media-Angebot flankierte die Folgen. So waren die Fans nah an der Serie und die Macher an den Fans. Schließlich hatte Hans W. Geißendörfer von Beginn an das Motto »Die Wirklichkeit als Leitbild«. Er wollte eine wöchentliche Soap erschaffen, die Aktuelles aufgreift. Themen, die Menschen beschäftigen. Aktive Sterbehilfe, Rechtsradikalismus, die Ehe für alle.
Wollen Sie, Herr Carsten Flöter, Herrn Georg Eschweiler, als Ihren Lebensgefährten lieben und die Treue halten? So sagen Sie bitte ja.
Ja.
Auch Bundestagswahlen und Fußball-Weltmeisterschaften fanden zeitnah in der Serie statt. Im Küchenradio im Hintergrund oder einem Gespräch im Flur. So wie es im Leben eben ist. Ein Alleinstellungsmerkmal, meint WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönborn.
Die Lindenstraße ist, glaube ich, was ganz Eigenes, das man nicht kopieren kann. Sie war aus der Zeit der 80er Jahre heraus etwas, was die Gesellschaft, was die Politik, was jede Debatte über alles in der Gesellschaft abgebildet hat. Das, glaube ich, lässt sich so nicht kopieren.
2020 ist aus für die Lindenstraße, Andrea Burz berichtete. Und für heute Abend ist auch das Echo des Tages fast vorbei. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.